your engine.
Es waren zwei große Preise an einem Wochenende und aus England hört man mittlerweile schon den neuen Sprint, den möge man den Petit Prix nennen, also den kleinen Preis vorm eigentlichen Grand Prix, denn es war ziemlich viel los in diesem Petit Prix am Samstag der brasilianischen Zeit. Ich muss ein bisschen stocken, weil ich, Norbert Okenga, als Host dieses Podcasts, eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, parallel in Bahrain gewesen bin. Da war es schon Nacht, als der Petit Prix unterwegs war, beziehungsweise da war gerade Abflugzeit und Inga Stracke als meine Gesprächspartnerin und Reporterin aus der Formel 1 für die Zeitschrift Pitwalk, die war da schon in den Reisevorbereitungen zum Grand Prix von Abu Dhabi. Darum haben wir uns auch ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil unsere Reisen sich überschnitten haben und danach die Büroarbeit zunächst einmal vorging. Jetzt geht's aber los mit der Analyse vom Petit Prix und vom Grand Prix aus Interlagos in Brasilien. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Pitcast. Herzlich willkommen am Mikrofon Inga Stracke. Lass uns wahrscheinlich mit dem größten Aufreger anfangen. Das Ergebnis ist ja schon ein paar Tage alt. George Russell hat seinen ersten Grand Prix gewonnen. Warum und wie, das reden wir später noch einmal in aller Ruhe durch. Aber mittlerweile kochen ja die Emotionen auf einer ganz anderen Ebene hoch, nämlich aufgrund der Tatsache, dass sich Max Verstappen stumpf geweigert hat, seinen Teamkollegen Sergio Perez vorbeizulassen. Und das, obwohl er eindeutig per Funk im Hauptrennen, also im Grand Prix am Sonntag, die Anweisung bekommen hat, er möge Sergio Perez vorbeilassen, weil der um Platz 2 in der Weltmeisterschaft kämpfe. Und dann hat Max Verstappen sinngemäß gesagt, ihr könnt mich mal, fragt mich sowas bloß nicht noch ein weiteres Mal. Ihr kennt die Antwort und ihr wisst warum. Und die Konsequenz war, Fleutje piepen, Sergio Perez ist eben nicht vorbeigelassen worden von Max Verstappen, hat wertvolle Punkte liegen lassen und hat danach gesagt, das zeige nun den wahren Charakter von Max Verstappen. Also ist Verstappen so ein Stinkstiefel, Inga?
Fleutje piepen, habe ich das jetzt gerade richtig gehört?
Plattdeutsch.
Okay, das müssen wir nachher nochmal klären, was das bedeutet. Also der Funk direkt war wirklich wortwörtlich. Max, lass Checo durch. Keine Antwort. Max, what happened? Wieder Pause. Max, ich habe euch das schon letztes Mal gesagt. Ihr braucht mich das nicht mehr fragen. Mit einer richtig pumpigen Stimme dazu. Ist das jetzt klar? Ich habe meine Gründe gesagt und dazu stehe ich. Ich war, ehrlich gesagt, ich war sprachlos, als ich das gehört habe.
Ja, der Renningenieur wahrscheinlich auch.
Ja, der war auch erstmal still. Dann der nächste Funk, und das haben wir ja alles nicht live gehört, das kam dann so peu à peu, tröpfchenweise. Das ist ja immer schon ganz interessant, wie auch die Funkkommunikation mal live, mal nicht live, mal durchgehört, mal zensiert an uns übertragen wird. Ja, du weißt nicht, was noch gefunkt wurde. Das wissen wir nicht, ob uns da ganze Teile fehlen. Aber dann ging es auf jeden Fall weiter. Checo, Max will dich nicht durchlassen. Perez, okay, danke dafür. Das zeigt, was für ein Typ er wirklich ist. Schweigen. Also das war schon echt, ja, und dann nach dem Rennen sagte Checo eben einfach mal in den ersten Interviews, ich habe nicht alle Infos, immer eine gute Antwort, wenn du den Teamkollegen oder irgendjemand anderes nicht reinreißen willst, aber ich bin enttäuscht nach allem, was ich für ihn getan habe, das müssen wir intern nochmal klären. So, dann wurde intern geklärt, dass du sahst ernste Gesichter, sich da selbst mein guter Kumpel Jonathan Wheatley, der Sportdirektor des Teams, der immer ein Grinsen auf den Lippen hat eigentlich, rief sehr ernst an Max Verstappen vorbei, hat ihn quasi überhaupt nicht richtig angeguckt, wenn ich das so gesehen habe, ja. Und dann kam Dr. Marco bei unseren Kollegen von Sky und sagte, Max wird einiges unternehmen, damit Checo den zweiten Platz in Abu Dhabi schafft. Das haben wir besprochen. Heute ist abgehakt und mit dieser Prämisse gehen wir nach Abu Dhabi. Das war eine klare Antwort von Dr. Marco und dann kam später auch nochmal Christian Horner, sagte, das haben wir hinter geschlossenen Türen diskutiert. Unser Ziel ist, dass Checo ganz klar Platz 2 bekommt und Max wird alles tun, um das zu erreichen. Ferrari hat ihre Fahrer Gott sei Dank nicht getauscht, deswegen gibt es in Abu Dhabi jetzt diesen Kampf. Und dieser Kampf, der wird fast genauso spannend um Platz 2 wie letztes Jahr um Platz 1. Die beiden gehen, nämlich Perez und Leclerc, gehen mit 290 Punkten punktgleich ins Finale hier in Abu Dhabi.
Das macht es immerhin einfach zu rechnen. Man muss sich nur an dem jeweils anderen orientieren. Nun ist aber ja die viel größere Frage als dieser Trostpreis um WM-Rang 2, der ja eigentlich so recht keinen befriedigen kann. Was steckt dahinter? Warum hat Max Verstappen die Contenance verloren, die Keule rausgeholt? Rache ist Blutwurst oder was auch immer. Es geht augenscheinlich, ohne dass Verstappen es tatsächlich so gesagt hätte, um ein Vorkommnis in der Qualifikation beim großen Preis von Monaco, wo Sergio Perez einen Unfall gebaut hat in der letzten Runde. Verstappen mutmaßt, andere sagen, Verstappen weiß aus internen Besprechungen, dass Sergio Perez diesen Unfall absichtlich gebaut hätte, um so die Strecke zu blockieren, bevor die anderen hinter ihm Fahrenden, unter anderem eben auch Verstappen, noch eine schnelle letzte Runde raushauen können und in der Qualifikation, in der Startaufstellung deswegen an Sergio Perez vorbeigehen. Konsequenz war natürlich auch, dass dann Max Verstappen im Rennen hinter Sergio Perez hing und eben nicht an dem vorbeigekommen ist, so den großen Preis von Monaco nicht gewonnen hat und entsprechend da schon sehr, sehr erbost gewesen sein soll darüber, dass Sergio Perez mit diesem Trick im Michael Schumacher-Stil quasi sich seine Chancen in Monaco über diejenigen von Max Verstappen gestellt hat. Und Max Verstappen war damals immerhin erstens die klare Nummer eins, zweitens aber noch nicht so dominant, wie das momentan in den letzten Rennen den Anschein hat, dass er das ganze Jahr schon gewesen sei. Und da hat Max Verstappen ganz offensichtlich sein Blut zu kochen begonnen. Das ist bis heute nicht wieder vom Siedepunkt runtergekommen, wenn er an Sergio Perez denkt.
Der temperamentvolle südländische Niederländer. Hm? Also gerechnet wie ein Elefant, wenn das wirklich so ist, nicht im negativen Sinne, aber sowas so lange in sich zu halten und dann zu sagen, so, hehehe, jetzt geht's für den zweiten Platz, ich habe alles in der Tasche, ich lasse ihn nicht vorbei, ich weiß es nicht. Also Max Verstappen sagt, ich habe Gründe, die will ich hier nicht sagen. Ich habe mit Christian und Checo und Helmut zusammengesessen, ich habe das erklärt, wenn er Hilfe braucht in Abu Dhabi, werde ich das machen. Dann die Nachfrage von meiner Kollegin Santa. Was ist denn da vorgefallen? Was für Gründe hast du? Ist da was passiert? Und dann guckt er nur so vielsagend und sagt, ja. Also, auf der anderen Seite zu diesem Monaco-Crash. Ich bin nach wie vor der Meinung, wer absichtlich in Monaco crasht, der riskiert verdammt viel. Denn da musst du ja schon wirklich weltmeisterlich dein Auto beherrschen, um einen Crash gerade in Monaco so hinzukriegen, dass du dir dein Auto nicht komplett zerstörst und dann am Ende dein Rennen selbst beeinträchtigt.
Musst du das wirklich? Man fährt da doch für Formel 1 Maßstäbe so langsam, dass die Gefahr oder dass es zumindest abschätzbar ist, an welcher Stelle du ihn wegwirfst, ohne dass du es so ins Risiko gehst wie auf anderen Rennstrecken, wo man schneller unterwegs ist. Und es gibt ja immerhin das Beispiel, dass der beste Rennfahrer der Welt, so sagt man ihm nach, sei er, Michael Schumacher nämlich in der Rascas genau das ja auch gemacht hat. Und da ist es ja auch dann tatsächlich letzthin bewiesen worden, dass er es gemacht hat. Er hat ja in der Tat dafür eine Buße bekommen. Und entsprechend hat er nun ein prominentes Vorbild, dieser Sergio Perez. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass dem so gewesen ist.
Also ich bin ja immer noch nicht davon überzeugt, auch nicht davon, dass Michael Schumacher das damals absichtlich gemacht hat. Nenn mich naiv, vielleicht bin ich das. Aber nichtsdestotrotz, es wird spannend sein zu sehen, wie das dieses Wochenende ist. Und was ich nicht so ganz verstehe, okay, das war jetzt ein Vorfall in Monaco, ja, wenn das so war, super ärgerlich. Aber wie oft hat dieser Checo Perez nicht nur dieses Jahr, sondern eben auch letztes Jahr wie ein Löwe für Max Verstappen gekämpft, hat ihn vorbeigelassen, hat die anderen dann auch noch aufgehalten. Er war ja wirklich der Wasserträger par excellence.
Klar, natürlich. Aber jetzt geht ja auch die Diskussion schon wieder los. Ist das jetzt unsportlich von Max Verstappen? Ist er damit eines Champions nicht würdig? Ich musste natürlich ganz ehrlich sagen, wenn man sich mit Sportlern und Sportlerseelen auskennt, natürlich ist es unsportlich, natürlich ist es nicht gentlemanlike, aber genau diese Art des Egoismus zeichnet natürlich die ganz Großen, die ganz Erfolgreichen aus. Es ist ja in der Tat sozusagen mit Nettigkeit, gewinnt man keine Rennen, schießt man auch keine Tore, außer durch Zufall mal eins, wenn man nicht ausweichen kann, wird aber nicht deutscher Meister und Weltmeister, sondern es gibt ganz klar, es gibt diejenigen, die als Sportler mitfahren, mitspielen, die erfolgreich sind bis zu einem gewissen Maß. Und dann gibt's diejenigen, die sich aus der Masse rausheben, die mega erfolgreich sind, die aber dann auch entsprechend, ich will jetzt nicht das böse Wort sagen, aber die doch entsprechend ziemlich unleidlich sein können, wenn es drauf ankommt. Ayrton Senna war mit Sicherheit kein Engel. Michael Schumacher hat Sachen gebracht, wo man sagen müsste, auf gar keinen Fall würde man das mit sportlicher Fairness in Einklang bringen. Sebastian Vettel braucht auch nichts zu sagen, tut das auch nicht, Gott sei Dank. Und Max Verstappen genauso. Also die ganz großen Champions, die sind alle auch eine Portion Egoisten und lassen solche Sachen raushängen, um ihre eigene Machtposition zu stärken und ihre eigenen Gegner dadurch gleichzeitig in den Boden zu rammen, bei jeder Gelegenheit möglichst ungespitzt. Das zeichnet Champions aus, in anderen Sportarten genauso. Ich habe mal einen Vortrag von Paul Breitner gehört, diesem nonkonformistischen Fußballer, der gesagt hat, vergiss das ganze Gerede von 11 Freunden und einer Mannschaft auf dem Platz. In Wahrheit, die großen spielen für sich, damit sie innerhalb dieser Mannschaft gut aussehen. Und die Mannschaft ist das Beiwerk, mit der sie Erfolg haben, aber sie spielen alle für sich. Und das fand ich sehr interessant, dass selbst ein Fußballer, wo die Mannschaft tatsächlich wichtiger ist als in einem Rennwagen-Cockpit, dass selbst der sagt, auf dem Feld stehen 11 Leute, aber jeder, der wirklich den richtigen Ehrgeiz in sich trägt als Ausnahmesportler, der ist eben immer auch diese Portion Egoist und lässt die Mannschaft im Zweifel für sich und seine Interessen laufen.
Ja, absolut. Das ist diese gewisse Portion. Ich sag sogar, ich geh noch ein Stück Schritt weiter. Nicht nur Egoismus, sondern auch eine gewisse Portion Rücksichtslosigkeit, die du brauchst. Weil wenn du immer auf alle Rücksicht nimmst, dann wirst du wahrscheinlich nicht Weltmeister. Sebastian Vettel war wahrscheinlich einer der nettesten Weltmeister der letzten Jahre.
Ja, aber nicht, auch der, auch der hat aber Sachen gebracht, wo man im Nachhinein sagt, also denkt an Mark Webber und diese Nummer da in Malaysia oder Türkei, wo es war,
Multi-21.
Also, der wirkt zwar nett und harmlos, aber der kann das genauso, wie auch Fernando Alonso. Der hat ja auch den Charme des Latino-Lovers, wenn das bei euch Frauen verfängt, bei mir logischerweise nicht. Aber sieht nach außen ja auch so aus, als sei ein unglaublich charmanter Mensch und lieb und nett und hahaha. Aber natürlich auch, das A-Wort kommt immer noch nicht, aber mit allen Wassern gewaschen, wenn es drauf ankommt. Und das gilt natürlich für
sein. Und ja, den nächsten kriegen wir jetzt schon wieder. Der nächste kommt schon ran. George Russell, kurz vor Ende. Ich meine, schau mal, wir schreiben und erzählen jetzt seit dem ersten Rennen dieser Saison, dass Lewis Hamilton jede Saison in seiner Karriere mindestens ein Rennen gewonnen hat. Ich habe mit Lewis gesprochen. Dieser eine Sieg wenigstens dieses Jahr, das ist sein Traum, das ist sein Wunsch, das ist wirklich, das will er. Und er hat ja auch wirklich enorm viel erreicht. Und George Russell führt das Rennen an in Sao Paulo und fragt dann wirklich, dieser junge George Russell, der erst neu im Team ist, fragt gegen Rennende tatsächlich, halten wir jetzt 1-2? Oder racen wir etwa?
Ja, are we racing war die Originalfrage im Funk. Ja. Hat mich auch gewundert. Ja. Ich habe das Ganze nur in Fragmenten verfolgt.
Politik.
Ich habe das nur in Fragmenten verfolgt, weil ich ja, wie gesagt, schon am Flughafen war in Manama zu dem Zeitpunkt und hin und wieder mal Umsitzende um mich rum aus der Motorsportgemeinde. Wir sind ja zusammen zurückgeflogen zu Field. Das Ding laufen lassen haben auf ihren jeweiligen iPhones. Ich habe es nicht angehabt, aber ich habe hin und wieder mal drauf geschaut und habe dann auch diese Nachricht gehört und dann Are We Racing? Oder der traut sich aber was dazu sagen, der Große.
Das ist eine ganz klare Ansage. Das war jetzt gar nicht mal so auf diese Situation bezogen, sondern es ist eine ganz klare Ansage von George Russell um seine Position im Team. Und da geht's genauso weiter wie das, was du eben gesagt hast. Die Antwort von Mercedes war dann, yes, we are racing, but keep it respectful. Also bleibt respektvoll. Ja. Und ich wage zu behaupten, dass George Russell es nicht unbedingt respektvoll behandelt hätte, wäre Lewis Hamilton da angeschossen gekommen.
Mit Sicherheit nicht, weil der ist natürlich jetzt in der Position, dass er merkt, er kann das, oder er denkt zumindest, er kann das genauso gut wie Lewis Hamilton, ob er das in jeder Lebenslage jetzt schon kann oder nicht. Müsste man nochmal durchleuchten im Zweifel, aber natürlich auf jeden Fall aus der Psyche des Rennfahrers heraus, sagt er, ich bin auf Platz 1, ich habe den Sprint gewonnen, ich bin der erste Mercedes-Fahrer, der dieses Jahr was gewonnen hat. Wer ist Lewis Hamilton? Lewis Hamilton ist jetzt mein nächstes Opfer, weil der Teamkollege ist immer dein härtester Gegner, der Spruch ist uralt und gilt immer noch. Und Russell ist natürlich mit dem Selbstbewusstsein sowieso schon gesegnet und weiß dann auch, dass er es jetzt in der Hand hat zu zeigen, jetzt kommt die Wachablösung. Jetzt ist nicht mehr König Lewis der Erste, sondern König George der Erste. Passt ja sogar.
Da werden wir noch einiges erleben und ich weiß nicht, ob sich Toto Wolff so eine Saison wie damals mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton nochmal antun will oder das ganze Team sich sowas antun will. Also die werden das schon ganz genau beobachten, sag ich dir, weil sie haben ja jetzt gesagt, dass Lewis Hamilton noch bleibt, noch weiter verlängern will. Lewis ist heiß wie eh und je und ich meine, das muss man auch sagen, das hat Lewis auch jetzt ein paar Mal gegen Ende der Saison gesagt, er hat teilweise seine Rennen sacrificed, also seine Rennen drangegeben, draufgegeben, geopfert sozusagen, um das Auto weiterzubringen, um quasi im Auto sozusagen Testrunden zu drehen, um rauszufinden, wie kriegt man dieses Purposing weg, wie kriegt man das Auto besser. Und da hat, glaube ich, schon Lewis Hamilton mehr dran gearbeitet, vermute ich jetzt mal, als George Russell, der jetzt der Nutznießer ist, in Anführungszeichen, und eben er den bislang einzigen Sieg für Mercedes in diesem Jahr eingefahren hat. Und das ist ja schon auch was, was er sich dann auch auf die Fahnen schreiben wird, wo er immer wieder drüber reden wird, das ist auch klar, also würde ich ihm als PR-Berater auch sagen, immer wieder einfallen lassen, wenn das denn der einzige Sieg bleibt, dann, ja, ich habe ja damals den einzigen und ersten Sieg für Mercedes geholt nach diesen großen Problemen.
Was ich natürlich auch interessant fand, bevor ich dann nachher nochmal wieder auf die Psyche von Rennfahrern mit einem weiteren quasi Fallbeispiel zurückkommen möchte, aber was ich auch interessant fand, ist, dass dieser George Russell, der ja im Laufe des Jahres eigentlich mehr und mehr zu einem Roboter geworden ist, den gab es ja eigentlich als Menschen gar nicht mehr. Ja. Er ist durchs Fahrerlager gestarkst wie ferngelenkt, hat keine sichtbaren Regungen gezeigt, weder in der Mimik noch in der Gestik noch in dem, was er sagt. Der hat jetzt dann doch plötzlich wieder Emotionen gezeigt.
Hat er das?
Er hat auf dem Siegertreppchen ja fast schon das Weinen angefangen. Zumindest stand er ziemlich nah am Wasser gebaut. Er hatte Champagner in den Augen. Ach so, deswegen. Dann hätte ich mir lieber den Mund gegossen, aber gut.
Das war ja nicht er.
Okay. Nein, aber im Ernst, also, man hat schon gemerkt, dass denen das nahe gegangen ist. Und das zeigt natürlich auch wieder mal, wie sehr Mercedes mehr als alle anderen seine Rennfahrer eigentlich, um es mal böse auszudrücken, entmannt oder besser entkernt. Das sind plötzlich keine Menschen mehr. Die müssen ihren Charakter abgeben, sobald sie ins Fahrerlager einschreiten. Und das zieht sich ja schon lange, lange durch.
Ach, aber Mika Heck, weiß ich nicht, Norbert.
Doch, absolut. Lass ich gar nicht mit mir reden. Das war bei Mika Häkkinen so, der seinen Charakter plötzlich nicht mehr hatte. Das war bei David Coulthard so. Das war bei Lewis Hamilton zu Anfang so. Das war bei Jenson Button sogar so, als der bei McLaren gefahren ist. Die sind alle verbogen worden. Alle miteinander. Der Einzige, der das nicht mit sich hat machen lassen, war Fernando Alonso. Und selbst der ist zu einem gewissen Grad immer noch damals zu einer 0815-Figur degradiert worden. Nicht so schlimm wie die gerade aufgezählten. Aber ich finde schon, dass Russell deutlich an Charisma eingebüßt hat. Der war schon immer nicht der große Strahlemann, da gebe ich dir recht. Aber er hat nochmal durch Mercedes, und das finde ich so wirklich schade, dass die Leute es nicht zulassen, Helden zu kreieren, noch viel mehr an seiner Faszination eingebüßt. Und er hat in Brasilien gezeigt, es gibt ihn doch, das ist kein Roboter. Fand ich gut. Ich dachte ja wirklich, den gibt's gar nicht.
Also ich fand ihn schon bei Williams, nicht böse sein, aber allglatt. Dieser George Russell war schon, wenn du den in den Junior-Formeln angeschaut hast, der war immer so ein bisschen so super allglatt, so super nice und so das Gesicht wie so eine römische Statue, so in Anführungszeichen ein bisschen. Und nie irgendwie wirklich Regungen gezeigt. Der war nie der, schau dir Kevin Magnussen an, nach dem Sprint-Sieg, nach der Pole für den Sprint, wie der auf seinem Auto rumgesprungen ist, wie der mit seinen Armen in die Luft geboxt ist, der ist ja komplett explodiert, der Däne, ja, ob wir sowas von George Russell sehen, also, ich meine, vergleich mal, Magnussen, erste Pole, explodiert vor Freude, Russell, erster Sieg in der Karriere, erster Sieg für Mercedes in diesem extrem schweren Jahr,
Richtig, aber ich sage ja auch ganz bewusst, George Russell hat, wie so viele andere, den Mercedes-Gehirnwäsche durchlaufen müssen. Oder besser gesagt, die Mercedes-Benehmensschule. Und da ist Mercedes ja nicht der Einzige, der da diese Art und Weise verlangt. BMW, Audi, die sind ja alle in derselben Schublade drin. Ich kenne das ja nun auch neben der Formel 1. Beispielsweise von Le Mans über so eine Farce wie das deutsche Tourenwagenmaster, das wollen wir mal gar nicht reden. Aber von Le Mans, von anderen großen Rennserien, wo man sagen muss, eben diese Fahrer kriegen genau gesagt, wie sie aufzutreten haben, was sie wann zu sagen haben, was sie wann nicht zu sagen haben, wann sie da den Politiker, den Hans-Dietrich Genscher rauslassen müssen. Und natürlich ist so ein junger Fahrer wie George Russell dankbar, dass er die Chance hat, bei Mercedes zu landen. Natürlich hält der sich peinlich genau an dieses Drehbuch mit Auftreten und wann lächeln und wann rasieren und wann nicht rasieren und wann welchen Satz aus dem Gedächtnis rauslassen. Klar, so ein Lewis Hamilton tut das nicht mehr. Der hat seine 7 WM-Titel. Der kann auch mal mit Rasterlocken und mit irgendwelchen sonstigen Sachen auftauchen. Konnte auch schon nach 5 WM-Titeln. Konnte er aber, zurückdenken, in seinem ersten, zweiten Jahr bei Mercedes auch nicht. Wie geleckt der damals aufgetreten ist. Da war der in meinen Augen der Roboter und den Fahrer Lewis Hamilton gab es gar nicht. Der hat sich auch erst entwickelt, wie alle sich entwickelt haben.
Ich glaube nicht, dass Mercedes, du hast ja schon angedeutet, Mercedes sind nicht die einzigen, die ihre Fahrer trainieren, sage ich jetzt mal.
Ob sagen wir mal so, die einzigen, die einzigen, doch ist es, aber die einzigen, die es tatsächlich nicht machen aus dem Spitzensport oder zumindest nur zu einem gewissen Grad und sie dann noch zu einem gewissen Grad frei belassen, das ist Porsche. Alle anderen als Werksteam, alle anderen, da nehme ich keinen aus und da ist keiner auf der Seite, die man loben müsste. Alle anderen formen sie, nehmen ihnen ihr Wesen und nehmen damit, das kritisiere ich da dran, die können ja mit ihren Fahrern machen, was sie wollen, aber sie nehmen damit den Fans eine Stück weit Identifikationsfigur. Sie nehmen den Fans, sie nehmen den Fans den Helden, zu dem sie aufschauen wollen. Ich weiß noch, dass ich als Kind ein großer Nigel Mansell-Fan war. Viele sagen jetzt, oh, der ist ja ein fürchterlicher Typ damals, von denen gerade die Engländer, die den schon gekannt haben, als ich noch von dem geschwärmt habe, die in der Formel 1 mit ihm gearbeitet haben, konnte ich damals ja nicht beurteilen. Finde ich nach meinen Gesprächen mit Nigel Mansell heute noch nicht, aber die haben ihre Gründe dafür, ist in Ordnung, viele sagen das. Aber an so einem Mansell konnte man entweder klasse finden oder Mist finden. An der Prost konnte man damals klasse finden oder Mist finden. Ayrton Senna war in der Liga mit drin, Nelson Piquet war noch gerade mit drin in der ganzen Region. Wir reden jetzt natürlich von meiner Kindheit, klar. Aber in der heutigen Zeit, ich weiß, diese Idole sehe ich da nicht mehr, wo ich mich so für identifizieren könnte oder auch mich ärgern könnte, wenn der Falsche gewinnt. Das sehe ich nicht mehr, weil einfach diese Leute zu glatt geschiffen sind. Ich finde es zu lahm.
Aber wenn du da dann jetzt eben so einen Sebastian Vettel anschaust, ich weiß nicht, wann der sich zuletzt rasiert hat, das Bändchen um den Kopf, weiß nicht, also seine Haare und so finde ich als okay, dieses komische Bändchen um den Kopf, keine Ahnung, was das soll. Muss mir nicht gefallen, aber ist hat Stil, das ist er, das ist sein Ding, das zieht er durch, seine ganze, jetzt eben, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass du zwischen 50 und 70.000 Euro bieten kannst, um auf seinen Helm drauf zu kommen für das letzte Rennen. Das ist wiederum Charakter. Und vielleicht ist es aber auch so, dass Sportler allgemein, jetzt nicht nur Rennfahrer und nicht nur Mercedes-Fahrer, sondern Sportler allgemein, vielleicht auch erstmal reifen und wachsen müssen, wenn du dir auch einen... Und dann kommen wir wieder zu Max Verstappen, dann dürfen wir ihn dafür nicht kritisieren, dass er einfach wie ein trotziges kleines Kind sagt, nö, ich lasse ihn jetzt nicht vorbei. Weil das ist Charakter. Das Correct. Ist Richtig. Eigener Charakter. Richtig. Das ist eine Meinung, die er hat. Und da lässt er sich nicht beirren, dass er jetzt natürlich ein bisschen... eingenordet wurde, um ihm, dem Teamkollegen zu helfen, kann man auch verstehen, denn stell versetzt dich, ich glaube schon, dass es auch für den Vizetitel ein paar Bonuszahlungen gibt, zumindest für die Teams. Und wenn du dir dann vorstellst, du bist Mechaniker XY, du hast das ganze Jahr mit einem Reisepensum, trotz Covid, trotz aller Widrigkeiten, geackert wie ein Tier, du bist fertig, du hast deine Familie nicht gesehen und dann könntest du noch eine zusätzliche Bonuszahlung von, keine Ahnung, in der Höhe eines Familienurlaubs für die Winterferien kriegen, aber der eine sagt nein und du kriegst das dann nicht, dann bist auch du sauer. Ja? Also insofern, ja, ich glaube, wir werden die ganze Wahrheit in der Sache, in der Casa George Russell, in der Casa Lewis Hamilton etc., aber auch die anderen, die du ansprichst, nie erfahren, aber auch Ferrari. Es gibt jetzt auf Speedweek zum Beispiel, meine Freundin Vanessa, die steckt mir immer auch, hilft mir so ein bisschen mit Fahrercodes, wenn ich unten bin und wenn ich auf Sendung bin, die hat jetzt dabei, bei Speedweek gibt es jetzt eine Geschichte eben auch, wo es auch drum geht, was mit den Ferrari-Fahrern ist, ja. Ferrari ist das nächste Thema, Mattia Binotto. Die Italiener schreiben, Binotto verlässt Ferrari.
Das habe ich gestern auch gelesen, auf exakt der Seite speedweek.com, da wo meine ehemaligen Kollegen von Motorsport aktuell ja was Neues aufgebaut haben damals. Und ich weiß gar nicht, ob Matthias Brunner es geschrieben hat oder nicht, ich müsste es nachlesen. Er zitiert die Gazzetta dello Sport, also diese italienische Tageszeitung, die sich nur um Sport kümmert. Und die wissen natürlich in aller Regel sehr genau, was bei Ferrari vor sich geht, genauer als Ferrari das lieb ist. Also wenn die Gazzetta dello Sport schreibt, Binotto ist weg, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Information richtig ist, ich taxiere sie mal auf 98%.
Ja, also da, die schreiben eben genau, dass Binotto gehen würde und Alfa Romeo-Chef Fred Vasseur dann zu Ferrari käme. Grund sei, dass eben diese Saison dieses Jahr extremst enttäuschend ist. Aber es waren ja auch wirklich, es waren allein in diesem Petit Grand Prix, in diesem Sprint, ja, beziehungsweise in der Qualifikation.
In der Quali vorher mit den Reifen, ja.
Dieser Reifenstapel von drei verschiedenen Reifen, der sich rechts neben dem rechten Vorderreifen von Leclerc aufstapelte, dann ist der Mechaniker fast noch gegen diesen Stapel gestoßen. Stell dir vor, der wäre umgefallen, die Reifen wären durch die Boxengasse gerollt, der nächste Fahrer knallt dagegen. Das war Slapstick, das war echt, haben die Mechaniker, die hat die Ferrari-Crew richtig leid getan. Was da schief läuft, keine Ahnung, aber das ist echt schon krass. Dann ziehen die dem, irgendwie ziehen sie im Medium auf, dann ach nee, doch Softs, dann gebrauchte Softs, ach nee, doch neue Softs. Diesen Boxenfunk haben wir nicht gehört, weil da hat es wahrscheinlich nur gepiept.
Wahrscheinlich. Ich habe dieses Bild nicht gesehen. Ich habe das nur in die Schilderung gehört und höre sie von dir jetzt nochmal wieder. Aber man muss auch da mal sagen, es ist ein Formel-1-Team. Mit wie vielen Mitarbeitern, mit wie vielen Logistikern, wie vielen Managern, wie viel Geld im Hintergrund. Jedes 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, jedes GT3-Team, das ein Bruchteil von dem Geld hat, ein Bruchteil, hat in solchen Witterungsbedingungen, wie sie dort geherrscht haben, auf der Nordschleife ist ja nochmal extremer, weil sie so lang ist. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, dieses Jahr beim 24-Stunden-Rennen in der Box vom Siegerteam Phoenix, wo ich am Sonntagmorgen gestanden habe, um einen Stopp zu beobachten. Es stehen bei solchen Situationen drei Wagen mit jeweils vier Reifen. Im Idealfall einer hinten links, einer hinten rechts, einer vorne links, einer vorne rechts. Sie sind alle an Heizdecken gekettet, angeschlossen per Strom. Und auf jeder Heizdecke ist auf den ersten Blick zu sehen, anhand einer farblichen Markierung auf der Heizdecke, das sind Slicks, das sind Intermediates, oder die heißen am Nürburgring anders, aber wir nennen sie mal Intermediates, und das sind reine Regenreifen. Und der Mechaniker weiß sofort, wo er hinlangen muss, holt den Wagen raus und die Reifen werden verteilt und dann ist gut. Wie kann denn ein Formel-1-Team, das um ein mannigfaltiges, reicher, professioneller, belegschaftsstärker ist, wie können die so einen Kram zusammenboxen? Es ist doch nicht normal. Es ist doch kein Autocross auf dem Feld in Berenburg.
Ja, ich weiß es nicht. Unerklärlich. Aber was ich interessant fand, war, dass direkt nach dieser Geschichte, die die Gazette geschrieben hat, dann sofort hier, ich habe sogar eine WhatsApp gekriegt, sofort von Ferrari eine Info kam, dass diese Spekulationen, warte mal, ich suche mal die Ferrari WhatsApp raus, dass diese Spekulationen überhaupt keiner Wahrheit entsprechen würden. Ha, das haben sie dann direkt auch auf Twitter gepostet. Genau, ich kriegte einen Twitter-Link. Na, der ist jetzt der italienische Link, ist natürlich ganz prima, den kann ich dir schlecht vorlesen. In relation to speculation in certain media, was lässt sich auf der Zunge zergehen, regarding Scuderia Ferrari team principal Mattia Binotto's position, Ferrari states that these rumors are totally without foundation.
Ja, da weißt du natürlich genau als Journalistin, die du ja auch das lange, lange schon machst und viel Erfahrung hast, was genau dieses Statement heißt, nämlich es stimmt. Die hätten einfach nichts gesagt, wenn nichts dran wäre. Hätten sie nichts gesagt, hätten sich den Kollegen am nächsten Wochenende im Fahrerlager am Schlawittchen gemacht und gesagt, komm mal her, wie kommst du dazu, so einen Mist zu schreiben? Diese Art, darauf zu reagieren und zu sagen, da ist nichts dran, im Minutenabstand, ist ein ganz klares Indiz, dass die Information richtig ist. Leider ist das der Alltag eines Journalisten, auch in der Formel 1. So durchschaubar ist der Verein.
Ich habe es dir ja schon ein paar Mal gesagt, angesichts der früheren Aktionen und des früheren Agierens von Ferrari, wenn irgendwas nicht super lief, dann rollten die Köpfe sofort, habe ich mich ja schon seit letztem Jahr gewundert, oder schon länger, warum, wie sich dieser Mattia Binotto, ein netter Kerl übrigens, wie sich dieser Mattia Binotto so lange auf dem Chefposten halten kann,
ja,
oder konnte, ja, kann. Es ist nirgends aufgeführt, wann dieser Wechsel stattfinden soll. Es ist ja schon aber auch interessant, dass eben es ein Teamchef ist, der aktuell in der Formel 1 ist. Nämlich eben offenbar Fred Vasseur von Alfa Romeo, aber dann eben einer, dessen Team ab 2026 ein Audi-Team ist. Das heißt, wollen die das dann absichtlich? Das ist ja, da muss man nochmal hinter nachdenken. Will man vielleicht absichtlich, dass ich nenne es mal Sauberteam, es ist zwar noch Alfa Romeo, aber für mich sind es immer die Saubers, will man absichtlich dieses Sauberteam jetzt in den Jahren, bevor Audi kommt, schwächen?
Soweit würde ich gar nicht denken. Ich glaube, für Frédéric Vasseur ist das jetzt der nächste Karriereschritt. Ferrari-Teamchef wird man genauso wie Bundestrainer. Das Angebot kriegst du einmal. Wenn man sagt, nee, dann war es das wahrscheinlich. So schnell kommt das heutzutage nicht wieder aufs Tapet. Und dann der nimmt einfach das Angebot an und wird gleichzeitig sagen, naja, Audi kommt sowieso. Das heißt, dann in dem Moment, wo der große Deutsche kommt, mit der großen Werkstruktur, haben wir sowieso weniger zu melden als Insider von dem alten Partnerteam. Da wird Audi schon das Regiment übernehmen. Das war ja auch der Grund letztlich, warum Red Bull, Horner und Dr. Marco Porsche haben abblitzen lassen, weil die gefürchtet haben, dass sie weniger zu sagen haben, dass der große deutsche Tanker mit seinen Supertanker, mit seinen langen Entscheidungswegen alles blockiert und nicht Formel 1 tauglich agiert. Das ist bei Audi natürlich nicht anders. Die werden da genauso gut das versuchen, das Kommando zu übernehmen und tun das ja auch, haben das ja in Le Mans genauso gemacht. Das Team wird degradiert werden zu einer reinen Einsatztruppe, wie das ja auch jüngst gewesen ist für Audi in Le Mans. Und warum sollte sich Vasseur das antun? Der hat das Team geführt, mal gut, mal weniger gut, hat jetzt die Chance, bei Ferrari ans Ruder zu kommen, hat einen engen Draht zu Ferrari. Ferrari weiß genau, was der kann, weil er lange Zeit eben in der Ferrari-Akademie für die Nachwuchsfahrerbetreuung oder die Nachwuchsfahrerschulung bei diversen Teams mit zuständig war. Ich glaube nicht, dass es darum geht, Audi zu schwächen. Audi ist noch längst nicht da, Ferrari muss sich vielleicht schon fürchten, Red Bull eher nicht, aber Audi ist noch längst nicht da, dass man die wirklich als ernsthafte Formel 1 Größe sehen muss. Da sind sie noch weit, weit von entfernt. Und das ist einfach nur ein ganz normaler Move. Der Trainer A geht von Borussia Dortmund zu Bayern München, weil es einfach besser ist. Bei Borussia Dortmund kann man auch mal Meister werden, mal auch mal ein Spiel gewinnen, aber auf Dauer wird das nichts mit denen. Mit Bayern wird es auf Dauer immer irgendwas.
Normaler Move wird es nicht sein, was bei Haas passiert. Die Dächer pfeifen's von den Spatzen. Ja. Oh mein Gott. Die Spatzen pfeifen's von den Dächern im Fahrerlager in Abu Dhabi, dass angeblich Mick Schumacher raus ist und Nico Hülkenberg kommt, ein Deutscher für einen Deutschen. Wir haben ja schon öfters drüber gesprochen. Ich glaube, lass uns einfach drüber sprechen, wenn es wirklich durch ist. Es gibt jetzt so viele Stimmen, angefangen logischerweise bei Ralf Schumacher, dem Onkel, aber auch zum Beispiel Rubens Barrichello, der sagt, mir tut der Mick leid, mich freut's aber für Hülki. Lass uns drüber sprechen, mein Vorschlag, wenn das durch ist, es sei denn, du hast noch irgendeinen Tipp für Mick, wie er doch bleiben kann.
Nein, ich hatte gedacht, es sollte laut den Informationen ja eigentlich gestern schon durch sein, am Dienstag, da sollte das verkündet werden. Habe ich den ganzen Tag drauf gewartet, bis zu meiner Eurosport-Sendung gestern Abend, aber da kam nichts. Oder ist dann noch irgendwas gekommen?
Nein, es ist, also ich gehe davon aus, dass sie das entweder morgen im Fahrerlager bei der Presserunde machen, dass man dann direkt Töne mit Mick und Hülki machen kann. Hülki habe ich mir aber sagen lassen, den habe ich nämlich zu meiner Charity-Veranstaltung für die Make-A-Wish eingeladen, wo ja Pitwalk auch Mediapartner ist. Übrigens sehr, sehr schön, das Pitwalk-Logo auf unserer Red Carpet Media Wall gefeatured. Ich habe mir sagen lassen, dass Hülki am Donnerstag noch gar nicht an der Strecke sei, weil er eben auch nicht zur Einladung kommen kann. Vielleicht hat er aber jetzt einen Flug umgebucht, das weiß ich nicht. Und wir werden sehen, was sich dann daraus ergibt. Ich denke, das ist sehr, sehr, sehr schade für den Mick, unbeachtet der Tatsache, dass ich mich für den Hülki natürlich freue.
Ja.
Aber ja, ich hoffe, dass es eine gute Perspektive für den Mick geben wird, um dann vielleicht auch ein bisschen nochmal zu reifen, nochmal zu reflektieren. Er hatte nicht wirklich die idealen Voraussetzungen mit dem Einstieg bei Haas, Nikita Mazepin, dessen Papa ja im ersten Jahr quasi schalten und walten konnte, weil er der Hauptgeldgeber war. Jetzt im zweiten Jahr musste er sich komplett umorientieren, musste neu lernen. Das Auto hat bis Budapest nicht ein einziges Upgrade gekriegt im Vergleich zu den anderen. Auch das muss man sagen. Und ja, irgendwie scheint dieser Magnussen das Glück gepachtet zu haben, denn die Pole in Brasilien für den Sprint, das war schon Glückssache. Das muss man schon so sagen. Cleverness, aber vor allem Glückssache, dass er das so geschafft hat. Aber alles gut, ich gönne es ihm. und Pech wieder mal auf Mix-Seite. Vielleicht aber spielt dann da auch wieder das Gleiche rein wie in meiner Psychologie-Story mit Carlos Sainz. Wenn du so unter Druck bist, wie der Mick als junger Mann unter Druck gesetzt wurde in den letzten, nicht nur Wochen, sondern Monaten.
Ja.
Das zehrt, das nagt an jedem, das würde auch an einem Lewis Hamilton nagen.
Ja, das glaube ich auch wenn Mick Schumacher natürlich erstens gedrillt ist von zu Hause aus und den Druck gewohnt ist, trotzdem kann sowas nicht spurlos an einem vorbeigehen, auch im gesetzten Alter noch würde es nicht spurlos an einem vorbeigehen, geschweige denn in solch jungen Jahren, wie Mick Schumacher es immer noch ist. Und du hast schon recht, Carlos Sainz sagt es ja in diesem Psychogramm in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk selbst, in deiner Geschichte, Inga, du brauchst als Fahrer diese Sicherheit zu wissen, du kannst auch mal einen Fehler machen, ohne dass du gleich rausgeschmissen wirst. Bei Mick Schumacher war es dann nur das genaue Gegenteil. Der musste ja nach jedem Fehler darum fürchten, dass er schon die nächste Session quasi nicht mehr fahren darf, übertrieben gesagt.
Ganz genau. Und ganz ehrlich, so möchte ich nicht arbeiten oder leben müssen, sag ich dir ganz ehrlich.
Nee, jetzt kann man trefflich darüber streiten, ob Mick Schumacher jetzt bewiesen hat, dass er eben doch nicht weltmeistertauglich ist. Muss ich aber auch genauso gut darüber streiten oder fragen, ketzerisch, hat nicht Nico Hülkenberg schon vor mehreren Jahren, als er bei Renault gesagt hat, der Weg an die Spitze ist jetzt für mich vorbei, hat er da nicht schon gesagt, eigentlich brauchen wir mich in der Formel 1 nicht mehr weiter zu verpflichten, denn gerade solche Aussagen brauchst du natürlich nicht, um in der Formel 1 wirklich reüssieren zu können bei Spitzenteams. Also ich glaube nicht, dass da unbedingt jetzt der Bessere die Oberhand gewinnt, wenn dann Hülkenberg kommt. Aber du hast natürlich völlig recht. Lass uns warten, bis es soweit ist und dann mal schauen, was die Herrschaften da zum Besten zu geben haben. Und dann können wir immer noch mal analysieren.
Ja, kleine Statistik zu Mick. Im Sprint hat Mick ja sensationell, da hat er sich richtig stark nach vorne gearbeitet, wurde natürlich wieder mal irgendwie unter ferner Liefen nicht beachtet, aber Mick hat mehr Plätze gut gemacht, als Magnussen verloren hat.
Das ist natürlich dann auch, kommt natürlich in dem dümmsten Moment dazu, dass im Sprint oder im Qualifikation vorm Sprint ausgerechnet Kevin Magnussen als erster an die Boxenausfahrt fährt. Seine Reifen, die weicheren, die besseren als Max Verstappen zu dem Zeitpunkt im Sprint, besser auf Temperatur kriegt, sich in der ersten Runde mehr auf die Vorderreifen lehnen kann und entsprechend diese eine Fahrzeit raushaut, bevor das Wetter und die Zwischenfälle es dann unmöglich machen. Mick Schumacher genau das nicht darf, nicht schafft, nicht kann, warum auch immer, nicht da vorne hingestellt worden ist. Und dann ist der eine Erster vom Team und der andere ist Letzter vom Team. Wenn du denn schon als Mick Schumacher sowieso nichts auf die Reihe kriegst, warum auch immer, und das Pech an dir klebt, dann kommt natürlich sowas noch dazu. Und dieses Ergebnis ist dann natürlich plakativ und multipliziert den Eindruck, der eine kann's, der andere ist völlig fehl am Platze. Ja. Dümmer hätt's nicht mehr laufen können für Mick Schumacher in der Situation.
Ja, also wirklich, er tut mir leid. Und das ist aber das, was du eigentlich als Rennfahrer nicht willst. Du willst niemandem leid tun.
Nee, das fehlt natürlich einem Weltstar oder einem Weltmeister ohnehin. Mitleid ist das Letzte, was man haben möchte als Topsportler.
Ja, absolut.
Womit wir wieder eingangs bei der Frage wären, Max Verstappen, Topsportler oder nicht, der hat es bewiesen, dass er zu den ganz Großen gehört, in die Reihe von Senna, meinetwegen von Mansell, auf jeden Fall aber auch von Schumacher und Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Und damit belassen wir es mal. Wir machen ja schon bald weiter mit der Vorschau auf den Grand Prix von Abu Dhabi. Ist nicht mehr allzu weit hin.
Ja, ganz genau. Und ich bin natürlich im Doppeleinsatz hier in Abu Dhabi. Deswegen bin ich ja schon so früh hierher geflogen. Ich bereite fleißig meine Charity-Veranstaltung vor Donnerstagabend. Und wie gesagt, ich habe ja Nico Hülkenberg unter anderem auch eingeladen. Mal gucken, ob er kommt. Fernando Alonso könnte vielleicht kommen. Also wäre richtig, richtig toll. Bernd Mailänder hat einen Rennanzug gespendet, den wir in der Auktion versteigern werden. Das ganze Geld geht an die Make-A-Wish Foundation. Make-A-Wish gibt's auch in Deutschland, gibt's auf der ganzen Welt. Die erfüllen schwerstkranken Kindern Wünsche. Ich werde 2 Wish-Kids, so nennt man die Kinder dort, auch bei der Veranstaltung dabei haben. Mein Dank geht unter anderem auch an BWT, denn BWT und auch die Tatjana Calderon, die kommen wird, und More Than Equal, mit denen haben wir gemeinsam das große Überthema der Überschriftenthema der Charity Sustainability und Diversity, also Nachhaltigkeit und Diversität. Frauen im Motorsport werden wir drüber reden. Mit Sicherheit habe ich dann auch einen netten Ton von Tatjana für unsere nächsten Podcasts, ganz bestimmt, lieber Norbert. Mhm. Und natürlich um das Thema Plastikflaschen. Und ich habe begonnen hier im Hotel. Du kannst keine Flasche nachfüllen. Ich habe meine Nachfüllflasche vom BWT dabei. Wir werden sie in der Tombola, ist sie auch zu gewinnen. Und im Pitwalk-Magazin bin ich auch dabei, dass wir da eine Verlosung machen können. Ich sammle jede einzelne Plastikflasche, die ich in diesem Hotel hier bekomme, während meiner Zeit hier, um danach wirklich zu gucken, wie viel hätte ich einsparen können? Hätte dieses Hotel irgendwie eine Möglichkeit, gefiltertes, zum Beispiel BWT-Wasser für Nachfüllflaschen im Zimmer zur Verfügung zu stellen? Interessante Challenge. Mach mit.
Und dann bis dahin wirst du die letzten Updates aus dem Fahrerlager recherchiert haben. Du bist ja selbst vor Ort und kannst uns entsprechend auf den Stand der Dinge geben. Bis dahin, schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute in Abu Dhabi. Viel Spaß da im Nahen Osten. Ich komme ja gerade daher. Und wir hören uns am Donnerstag schon wieder mit dem Podcast als Vorschau auf den Grand Prix von Abu Dhabi. Bis dahin, schön, dass du dabei warst. Schön, dass ihr da draußen dabei gewesen wart. Genießt die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wir sind schon fleißig dabei, die neue zusammenzustellen. Heft Nummer 70 kommt noch vor Weihnachten. Und bis ganz bald. Dankeschön, euer Norbert Ockhenger.